Good evening. I'd like to.
Guten Abend. Ich möchte meinen Vortrag meinem Freund Professor Semitecan widmen, der gestern gestorben ist, als er von Berlin nach Ankara zurückgeflogen ist. Wenn wir über Zivilisationen oder die Menschheit sprechen, über die großen Ideen und Themen, ist es besser, vielleicht von solchen Kernbeziehungen zwischen Mensch und Mensch auszugehen. Ich spreche über meine eigene Erfahrung, was wir erleben, welche Mentalitäts- und gesellschaftlichen Realitätsänderungen wir erleben, die tektonischen Änderungen, die ich hier in dem Titel zusammengefasst habe, von der Eisenbahn zum World Wide Web. Wenn wir über das osmanische Eisenbahnnetz sprechen, möchte ich beginnen mit Mahmoud Doxia Bedouji sprechen, der 1915 mit dem Zug nach Mekka gereist ist. Und dies ist sein Bericht. Könnten wir das Video bitte abspielen?
In Istanbul. On June the 16th, in the evening, we took a train from Istanbul. Our companion was a Nemangan teacher and a respected person. The travel by train from Istanbul to Edirne takes 10 hours, and the railway is owned by the Austrian Christians. A second-class ticket costs 10 rubles. Poor Muslims have lived in Europe for 500 years and have become accustomed to European customs, clothing, and disagreeable deeds, but not to science and skills. And this is so everywhere. Until today, all Muslims combined have neither the ability nor the skill to build at least 1 mile of railway. But we cling perfectly, with all our strength, to cigarettes, drinking, and debauchery. The railway goes more than an hour inside the city. Then, from two sides, there are gardens, water reservoirs, barracks, security tents, enterprises and factories. In some places, the train goes by the sea. The ruins of ancient buildings built by the Byzantines are still standing. But when the night falls, nothing can be seen in the darkness. It is impossible to sleep in European trains. 8 people sit in a 2-seater compartment. It is impossible to sleep or even to lay down. There are many Turkish officers on the train. The distance between Istanbul and Edirne is full of military barracks. In the morning, we arrived to Edirne.
So it's his semi-sarcastic account of his.
Das ist ein sarkastischer Bericht über die Reise nach Mekka. Und Mahmoud Hoccet, der hat denselben Namen, mein Vater hatte diesen Namen, der ist auch nach Mekka gereist. Und er ist damals gereist und das war seine erste Begegnung mit der Eisenbahn. Könnten wir jetzt den weiteren Abschnitt vorspielen?
On a never-ending ladder, whose rungs were of iron and which had to be laid across the earth from horizon to horizon. As Micah, struck dumb in the middle of his singing, was gazing despondently down at the ground in front of him, there was a high-pitched whistle in the distance. This whistle, similar to that of a hamster in the Iraqi sands, grew louder and deeper, and suddenly acquired a fire-spitting face, which filled Micah with indescribable terror. Bleating like uncastrated kids, the goats scattered about the vast steppe. The horses stumbled amid the sheep. Jibril and Mahmoud Hoxha wheezed and trembled and prayed towards Mecca. And then, with wild whistling and thundering, a snake-like wonder hurtled past them, packed both on the inside and on top with infidels, shouting and waving their hands. The end of the world! Thought both Mahmoud the Sunni and Jibril the Shiite.
It's an extract from my.
Das ist ein Ausschnitt aus meinem Roman Die Eisenbahn. Und da ich glaube, dass hier niemand von Ihnen meine Bücher gelesen haben, weil sie zwar in viele Sprachen übersetzt wurden, aber nicht ins Deutsche. Also bitte glauben Sie mir, was ich über meine Bücher berichte. In beiden Fällen, bei beiden Reisen können Sie sehen, dass man feststellt, dass die Bahn auch etwas anderes ist, nicht nur ein Transportmittel ist. Es ist ein Symbol, eine Metapher. Einmal nutzt man sie, um nach Mekka zu reisen, zum Gott. Aber andererseits ist es auch das Ende der Welt, eine Katastrophe für die Welt. Die Eisenbahn als Metapher ist sehr ansprechend für mich und inspirierend für mich als Schriftsteller. Normalerweise schreibt man nicht für Metaphern, für Texte, sondern man schreibt, was man fühlt. Aber wenn man dann rationalisiert, was man geschrieben hat, dann beginnt man zu verstehen, dass es einige Dinge gibt, die sehr viel größer sind als der anfängliche Impuls. Die Bahn als Metapher. Die zweite Bahn über die Sprache in Turkestan wurde von den Russen Anfang des Jahrhunderts gebaut. Und jetzt ist der Jahrestag oder Jahrhundert Jahre her, dass es die russische Revolution gab. Und was ist die Bedeutung der Bahn? Welches war die Rolle des Kolonialismus? Ich fange mit dem berühmten russischen Philosophen an, der den Monologismus und Dialogismus untersucht hat, Bakhtin. Er bezieht sich auf Tolstoi und vergleicht es mit Dostojewski. Dostojewski, trotz all seiner Stärken, ist ein monologischer Schriftsteller und kein dialogischer. Er ist der Autor, er ist der Gott seines Romans, während Dostojewski ein dialogischer Schriftsteller ist. Er schafft eine Welt, in der die Menschen miteinander sprechen, in der Ideen ausgetauscht werden. Bei Tolstoi, er ist der Autor. Ihm gehören die Ideen. Im Fall von Dostojewski sind es die Helden, die Charaktere seines Romans, die Protagonisten. Und sie haben die Ideen. Es ist recht interessant, wie Sie zum Beispiel das Symbol der Bahn nutzen. Sie erinnern sich wahrscheinlich an Anna Karenina. Wenn Sie das lesen, dann erinnern Sie sich, dass die Bahn den Hauptcharakter tötet. Anna Karenina stirbt durch einen Zug. Bei Dostojewski ist es der Zug der Anfang einer Unterhaltung. Im Idioten zum Beispiel. Graf Wischkin kommt nach Russland mit dem Zug. Es ist der Anfang von etwas, seiner Beziehung mit Rasputin und seine Beziehung mit den Figuren in dem Roman. Es ist interessant zu sehen, wie die beiden Autoren dieses Symbol der Bahn nutzen und entwickeln. Wenn man hier aber noch mal weiterdenkt, dann gab es die geometrischen Entwicklungen gegen das klassische Verständnis der Geometrie von Euklid versus Riemann und Lobachevsky, die an räumliche Geometrie gedacht haben. Das Gleiche geschah in der Physik mit Einstein und der Relativitätstheorie. Im Gegensatz zu den klassischen Physikern wie Newton in der Philosophie Kant versus Kegel oder Wittgenstein und so weiter. Und das Gleiche geschieht auch in den Künsten, Schönberg versus Bach und Beethoven, Picasso, der die klassische Tradition von Leonardo da Vinci aufbricht. Diese Metapher bedeutet es. Und worum geht es hier? Und es gab ja sehr viele Veränderungen am Anfang des Jahrhunderts. Könnte man jetzt noch die weiteres Tondokument abspielen?
Men's tall fur hats seemed like huge black flies. He hurried to close this meeting, if only under the pretext of it being time for the Muslims' midday prayers, and then hurried to the white tent to speak to the commander of the Cossack Railway Penal Detachment to warn him of possible trouble.
It seems to me that...
Es scheint so, dass diese Epitomie, eine Essenz dessen ist, wie wir eine Welt sehen und was wir denken. Ich habe mit Shahana und Sacha heute diskutiert. Wir haben gesagt, die Ideologie des Kolonialismus, dass die Bahn das Symbol der Kolonialmacht ist. Aber jedes lineare Denken, jedes diktatorisches Denken, zum Beispiel der Kommunismus in Russland und dass das Paradies auf Erden geschaffen werden soll. Und dahin sollten die Menschen mittels der Bahn gebracht werden. Und dies ist der Ausdruck dieses linearen Denkens. Und was wir vorher diskutiert haben, ist ein Wechsel vom linearen Denken, von diesem eindimensionalen Denken, diesem traditionellen Denken zu dem modernen, postmodernen Denken. Wenn wir hier über das traditionelle Denken, das monarchische, elitistische, dreieckige Denken, also damit bedeutet das zwei Linien, die Perspektive definieren, wie in der klassischen Kunst zentriert, hierarchisch, vertikal und religiös. Das und religiös ist sehr wichtig hier. Man hat in dem letzten Fragment gehört, dass die Turkmenen die Eisenbahn so gesehen haben, dass das die Treppe zum Himmel sei. Und wie auf den Friedhöfen gibt es Treppenstufen. Und sie haben die Eisenbahn nach oben gerichtet. Und man kann das im Vergleich setzen zum postmodernen Denken, demokratisch, auf das Allgemeinwohlgezentes und quadratisch, in das schwarze Quadrat von Malevich am Anfang des Jahrhunderts. Eckig, Derrida und seine Philosophie, es ist chaotisch, es ist horizontal, es ist atheistisch und so weiter. Und dies war nicht nur in Russland wegen der Revolution so, sondern auch im westlichen Denken. Und es gibt das Verständnis, dass die Menschen die gesamte Geschichte, das Phänotyp der früheren Generationen leben. Und wenn ich mir meine Romane angeschaut, habe ich dieselbe Entwicklung festgestellt, die ich ja eben schon vorgestellt habe. In meinem Buch Der Untergrund, und jetzt müssen Sie mir glauben, was ich hier sage, hier geht es um einen Jungen, der halb schwarz ist, halb kasachisch ist, der in Moskau lebt, am Ende der Sowjetunion. Und es ist ein Beispiel, das so, als wäre Puschkin jetzt in der modernen Welt geboren. Puschkin symbolisiert die russische Mentalität. Er war, als wenn er geboren wäre, am Ende des Sowjetischen Reiches. Und sein gesamtes Leben findet in der U-Bahn statt. Dort fühlt er sich zu Hause, in der U-Bahn Moskaus. Eine der schönsten U-Bahn-Systeme der Welt. Und lustigerweise, das U-Bahn-System Moskaus ist ein Symbol des Kommunismus. Das Paradies wurde gebaut vor den Augen der Feinde, das Experiment, in dem die Menschen gleich waren. In der U-Bahn sind alle gleich. Es gibt hier keine hegemonialen Beziehungen, keine anderen Beziehungen. Hier sind alle gleich. Das war ein kommunistisches Projekt, um eine Welt von Gleichen aufzubauen. Die Russen, die Sowjets waren hier erfolgreich. Aber lustigerweise in diesem Roman, der Bobo, die Hauptfigur, beendet hier das Leben Anna Kareninas. Also die Erosion des Eisenbahnsystems, des linearen Denkens der kommunistischen Welt hat mich beschäftigt, als ich diesen Roman geschrieben habe. Oder zum Beispiel, wenn man einen anderen Roman nimmt, Der tote See. Hier geht es auch um einen Jungen. Denn es war für mich wichtig, zu einer Zeit über alte Menschen und Kinder zu schreiben. In ihren Leben gibt es einen Eingangspunkt, einen Anfangspunkt und einen Ausgangspunkt. Und ich habe mich für diese beiden Punkte sehr interessiert. Hier ist es eher eine Erzählung. Und hier, es geht um ein Atomkraftwerk. Und niemand hat sich um die Menschen gekümmert nach der Explosion. Und das Kind, die Hauptfigur, lebt in der Nähe und er erlebt diese ganzen Explosionen. Und während der Mutationen hört er auf zu zeichnen mit 12 Jahren. Er wächst nicht mehr, während die anderen noch weiter wachsen. Und hier hat man wieder die Idee der explodierten Welt, der explodierten Bahn. Er lebte neben dem Bahnhof, neben dem Gelände. Und das Ende dieses linearen Denkens spiegelt sich hier in diesen Romanen wieder. Dieser Gegensatz ist recht universell. Vor vielen, vielen Jahren habe ich ein Buch geschrieben, das den Titel hat Bogen des Himmels und Speere der Erde. Und hier beziehe ich mich auf zwei Gedichte. Eins von Lorca, Frederica Garcia Lorca, und das andere von Kalinikow. Ein genialer Poet der russischen Sprache. Und ich habe festgestellt, dass beide dasselbe Gedicht geschrieben haben. Wenn Sie Romance della Luna Luna von Lorca kennen, es geht um einen Jungen, der sich den Mond anschaut, der vor ihm tanzt. Er kommt nach unten und tanzt vor dem Jungen und nimmt dann diesen Jungen mit in den Himmel. Und die Zigeuner kommen dann und sie versuchen, den Mond zu töten, aber sie töten dadurch den Jungen. Das ist Lorcas Gedicht. Und dasselbe Gedicht, Der Liebhaber von Juno, wird von Chapletnikow geschrieben. Ganz unabhängig davon, Juno kommt auf die Erde, verführt den Jungen und nimmt ihn mit in den Himmel, während die anderen, die Menschen, versuchen, Juno zu töten. Also es ist dasselbe Gedicht. Wenn man jetzt die Mittel anschaut, mit denen diese Gedichte geschrieben haben, wenn wir mal mit der Farbe anfangen und die Akustik, die Autorenschaft. Man stellt fest, dass zwei Denkarten hier präsent sind. Bei Lorca ist alles autorenzentriert. Alles wird internalisiert. Es geht um Lorca, der etwas über die Welt jagt. Wohingegen bei Chalechnikow es externalisiert ist. Also die Dinge sprechen für sich selbst und Chalechnikow sammelt all das und versucht, das zu internalisieren. Und das ist recht interessant zu untersuchen. In meinem Roman Die Eisenbahn sind zwei Erzählungspole. Einmal der Junge, der in diese Welt kommt, der versucht, die Realität dieser Welt zu verstehen. Diese unfassbare Realität. Er versucht, die Welt zu entdecken. Er versucht, alles zu erleben. Mit seiner eigenen Persönlichkeit. Und es gibt andere. Die anderen, die ein ganz routiniertes Leben haben. Die Geschichten werden immer wiederholt, sie werden mythologisiert. Aber seltsamerweise formen die anderen diesen Jungen. Und dieser Junge wird langsam so. Und er ist derjenige, der die anderen ausmacht. Es gibt diesen Balanceakt zwischen der Persönlichkeit und den anderen. Wir denken immer, dass die Ersten, die etwas denken, die diese Ideen zusammenführen und so weiter. Aber Zentralasien ist unterteilt in zwei Arten der Bevölkerung. Einmal die Sesshaften und teilweise nomadisch. Und in Kasachstan und Kirgisien waren die Menschen Nomaden über die Jahrhunderte. Und in Usbekistan und Tadschikistan zum Beispiel waren die Menschen immer schon Stadtbewohner. Und das sind zwei verschiedene Welten. Zum Beispiel die Sesshaften, hier geht es um Religion, über die Beziehung zum Gott, den Baum, der wächst, der vertikal wächst von der Erde in den Himmel. Man ist stationär, sie sind konservativ und so weiter. Die nomadische Mentalität ist eine andere. Es ist das Gegenteil. Es ist eine menschliche Beziehungsweise. Als ich Forschung gemacht habe über die kasachische Poetik, habe ich keinen Bezug auf Gott gefunden. Es geht immer nur um die Beziehung zwischen Mensch und Mensch, über die Distanzen, neue Weiden, über den Horizont. Und wenn man das nun zusammenbringt, worum geht es hier? Es gibt unterschiedliche Denkweisen, unterschiedliche Metaphern für diese Welt und eine Veränderung, die wir im Moment erleben, die wir vielleicht feststellen oder auch nicht, die wir beobachten oder auch nicht, ist die Veränderung vom Eisenbahnnetz zum WWW-Netz, zum Internet, zu den sozialen Netzen, von der Realität, von dem physischen Netzwerk bewegen wir uns zum virtuellen Netzwerk hin. Und es ist spannend, das zu vergleichen. Materiell versus virtuell linear versus Matrix, räumlich versus Zeit, kontinuierlich versus sofort, externalisiert versus internalisiert. Und wenn man diese Dinge miteinander vergleicht, auf der einen Seite wird man dann sehr optimistisch. Man fängt dann an zu glauben, dass die neue Generation der sogenannten Google-Generation aufkommt, die dieselben Spiele spielen, die ähnlich denken. Denn wenn ich reise, dann stelle ich fest, dass die Kinder in Afghanistan, so wie sie denken, genauso wie die Kinder in London sind oder die Kinder in Moskau. Es geht mit diesem Optimismus einher. Diese Verbindung zwischen einem Menschen und dem anders, dass dies jetzt den Durchbruch erfährt. Aber als Schriftsteller versteht man dann auch, dass nicht alles immer so sanft vonstatten geht und nicht immer gut durchdacht ist. Mein Buch, eines der jüngsten Bücher mit dem Titel Vater Islam und andere Usbeken. Wenn ich das rationalisiere, dann sehe ich, dass dieses lineare Denken aufgegeben wurde in diesem Buch. Denn es ist kein linearer Roman, es ist kein klassischer Roman, so wie wir es verstehen. Es ist ein Roman von Kurzgeschichten. Die fragmentierte Welt ist hier widergespiegelt und Fragmentation der Welt, die Konflikte, dieses lineare Denken im Sinne von Grenzen und Mauern gegen die Welt, die immer miteinander verbunden ist, des globalen Dorfes, des sofort regiert ist. Alles findet sich hier in dem Buch. Und hier auf dem Bild sehen wir, dass die Eisenbahn direkt neben dem WWW-Netz liegt und das steht. Wir alle stehen ja vor diesem Konflikt, dieser sich ändernden Paradigma vom linearen Denken zu etwas komplexerem Denken, von eindimensionalem Denken zu multidimensionalem Denken. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch uns bewusst machen, dass auch in der virtuellen Welt wir vor vielen Herausforderungen stehen und um sie zusammenzufassen, würde ich sagen, wir stehen hier vor vielen Vorurteilen. Sie spielen eine Rolle im gesunden Menschenverstand. Sie stehen hinter Traditionen, hinter Mythen, Sprachen, Literatur und der Realität und so weiter. Gestern haben wir über zwei, Adania hat über die zwei Bahnsteige gesprochen, zwischen denen wir stehen. Und für mich möchte ich sie auch definieren. Ein russischer Poet, Yusef, hat gesagt, sobald ein Gedanke geäußert wird, wird er sofort zur Lüge. Eliot sagte, sobald wir aufwachen, gehen wir unter. Sie mögen mir glauben oder auch nicht. Auch das, was ich sage, wird im nächsten Moment schon ein Vorurteil sein. Was immer wir sagen, wird zu einem Vorurteil. Literatur zum Beispiel, sobald sie geäußert wird, wird schon zu einem Vorurteil. Bestimmte Gedanken, eine Bahn zwischen A und B. Gleichzeitig möchte ich mit einer Legende enden. Ich habe mit usbekischer Literatur beginnen und ich möchte jetzt auch mit einer Anekdote aus der usbekischen Literatur enden. Vor vielen, vielen Jahren im Mittelalter hat ein Alisher Novaya, ein großer Poet in Usbekistan, und erinnerte sich in seinem Schreiben. Er hat gesagt, er stand neben Abdurrahmanji. Abdurrahmanji ist einer der sieben größten Poeten, die jemals gelebt haben in der Welt. Und ich stehe neben ihm und er fragt mich und schaut sich die Pfauen an, die vor uns laufen. Und er fragt, wie legen die Pfauen ihre Eier? Und ich hebe nur meine Schultern und er sagt, ich habe gelesen, dass der männliche V eine Träne in das Auge des Weibchens tropfen lässt und so legen sie die Eier. Und dann fragt er, wirklich? Und er sagt dann, wirklich? Und er schreibt gleichzeitig. Und ich war so beschämt, der große Jami bezieht sich auf den großen Krasnavi und sagt, wie sie die Eier legen. Und ich glaube ihm nicht. Aber dann fängt der männliche V den weiblichen V und macht das ganz Natürliche. Und Jami guckt mich sarkastisch an und sagt, deine Realität hat gewonnen. Und ich möchte immer sagen, was immer die Vorurteile und Systeme sind, so wie wir denken, aber die Realität, diese unwahrscheinliche oder wahrscheinliche Realität wird gewinnen.